Meine Damen und Herren, Kapitän Heuschneider und seine Crew begrüßen Sie zu diesem Gottesdienst von Silvester nach Neujahr. Wir möchten Sie nun bitten, alle mobilen Geräte in den lautlosen Gottesdienstmodus zu stellen. Bitte prüfen Sie, ob Sie aufrecht und bequem sitzen. Befreien Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit Hustenbonbons aller Art aus Ihrer gefährlich knisternden Verpackung. Wir möchten Sie außerdem bitten, zu prüfen, ob Ihr Sitznachbar noch wach ist und diesen gegebenenfalls vorsichtig zu wecken. Kapitän Heuschneider und seine Crew wünschen einen angenehmen und erkenntnisreichen Gottesdienst. Ja, bis so ein Flugzeug starten kann, das wissen die meisten von uns. Da gibt es eine Menge zu überprüfen. Vorne im Cockpit, die gehen eine ellenlange Liste durch. Und hinten bei den Passagieren ist es ja ganz ähnlich. Da gibt es auch immer lauter Sicherheitshinweise. Und auch bevor wir hier den Gottesdienst machen, überprüfen wir Sachen. Wir gucken, ob die Mikros funktionieren, ob die Kameraeinstellung stimmt, ob alle Texte für den Beamer da sind und so weiter. Und auch vieles im alltäglichen Leben müssen wir jeden Tag prüfen und machen das ganz oft auch automatisch. Und ums Prüfen soll es auch in diesem Gottesdienst gehen. Und was das mit unserem Glauben zu tun hat, das hören wir dann auch noch in diesem Gottesdienst, zu dem ich alle ganz herzlich begrüße, hier in der Kirche und auch die, die streamen. Und wir fangen jetzt direkt an mit dem ersten Lied.
Come, come,
Ich lese aus Psalm 1 nach der Basisbibel. Glücklich ist der Mensch, der nicht dem Vorbild der Frevler folgt und nicht den Weg der Sünder betritt. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Vielmehr freut er sich über die Weisung des Herrn Tag und Nacht und denkt Tag und Nacht darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Anders ist es bei den Frevlern. Sie gleichen der Spreu, die der Wind vom Dreschplatz fegt. Darum können die Gewalttätigen vor dem Gericht nicht bestehen. Und für die Sünder ist kein Platz in der Gemeinde der Gerechten. Ja, der Herr achtet auf den Weg, den die Gerechten gehen. Doch der Weg der Gewalttätigen führt in den Untergang. Wir singen jetzt noch ein Lied, Jesus, berühre mich. Ich würde jetzt gerne ein kleines Spiel spielen. Das ist ganz einfach. Ich nenne Ihnen ein paar Stichworte und Sie sollten dann rausfinden, um welchen Begriff es sich handelt. Es hat alles mit Prüfen und Überprüfen und diesen ganzen Sachen zu tun. Also fangen wir mit dem ersten Begriff an. Junge Menschen. Abschluss. Abitur ist richtig. Ja, das bleibt jetzt nicht so einfach. Check-up. Arzt. Hoch. Genau. Bei dem nächsten Begriff handelt es sich auch meistens um jüngere Menschen. Also junge Menschen, teuer, viele Stunden.
Handy.
Ich wollte noch Auto und Durchfallen sagen. Genau, Führerschein. Ja, Durchfall kriegt man da manchmal auch von. Nächster Begriff, Sicherheit, Auto. Ja, das war sehr gut. Es gibt einen Gummipunkt. Nächster Begriff, auch nochmal Auto, Warnleuchte, Motor, Schmierung und es ist ein kleines Ding, welches Ding braucht man, um das Öl zu prüfen? Den Ölmessstab, genau. Das war's auch schon. Danke fürs Mitspielen. Und wir haben jetzt ein kurzes Musikstück und dabei geht der Opferbeutel rum, der für die Diakonie in unserer Gemeinde bestimmt ist.
Gerade wanderte er noch, der Opferbeutel. Ja, Kapitän, das hat auch noch keiner mit mir gesagt hier in der Kirche. Ich möchte noch vorher beten. Guter Vater im Himmel, wir danken dir jetzt auch, dass wir nochmal diesen letzten Gottesdienst in diesem alten Jahr feiern dürfen, dass wir so das Jahr beschließen dürfen. Weißt du, um all das, was wir erlebt haben, was durch den Kopf geht, an Guten, an Schweren, was wir vielleicht auch mitnehmen an Vorsätzen und Gedanken, die wir uns schon fürs neue Jahr machen. In diesem Gewirr der Vielfalt, die uns vielleicht durch den Kopf, durchs Herz geht, wollen wir dich bitten, dass wir auch ja dein Wort entdecken für uns. Wie so ein Jahresmotto auch, das uns hilft in diesem Jahr immer wieder uns auch auszurichten auf dich. Lass uns doch in diesem Sinne hören, was du uns auch zeigen und sagen willst. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich glaube, hier in der Kirche haben sie alle ein Lesezeichen vor sich. Prüfet alles. und das Gute behaltet. Auf dem Beamer können wir das auch gleich sehen, damit auch die, die jetzt von zu Hause zuschauen, sehen, was wir so ein bisschen vor Augen haben. Ich werde gleich auch noch mal etwas auf dieses Bild eingehen, aber schon mal, dass wir dieses Bibelwort vor Augen haben. Prüfet alles und das Gute behaltet, so heißt es ja. Und steht im 1. Thessalonicher Brief, also im Neuen Testament, Kapitel 5, Vers 21. Jetzt ist es ja manchmal ganz interessant, wie, wenn man so guckt, wie so Leute so ein Bibelwort einschätzen. Ich habe zumindest etwas gefunden, da hat jemand so nach Meinung gefragt zu diesem Bibelwort. Also nicht nach Auslegung, sondern Meinung. Und das waren nicht nur immer ganz positive Rückmeldungen. Da sagte zum Beispiel eine Person, ach, das ist so ein typischer Kalenderspruch. Echt banal. Und eine andere Person schreibt zur Jahreslosung, da stand noch bei mittleren Alters, weiß nicht, ob das da eine Rolle spielt, die sagt, das erinnert mich irgendwie an ein Wort wie bei den Glückskeksen, wenn ich beim Chinesen bin. So irgendwie so ganz allgemein, so eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Ist doch selbstverständlich, dass wir Sachen überprüfen. Ja, so ist das ja auch. Wir prüfen wirklich Sachen Tag für Tag. Und wir haben ja gerade schon bei diesem Spiel auch gemerkt, dass es ja so auch ist, dass da schnell Sachen immer wieder vorkommen in unserem Leben, die überprüft werden. Ich könnte jetzt auch noch einige Fragen stellen. Wer hat zum Beispiel nach Weihnachten schon sein Gewicht überprüft? Nö. Manche bestimmt. Aber das frage ich jetzt nicht extra. Manch hat sich vielleicht doch auf die Waage gestellt, der Gänsebraten oder keine Ahnung und so weiter. Manche haben vielleicht heute noch einmal überprüft, wie ist das mit der Haltbarkeitsstufe des Raclette-Käses, wenn man Raclette macht. Ne? Wenn es abgelaufen ist, auch nicht so gut. Und eben manches wurde ja gerade schon genannt. TÜV-Prüfung hat wahrscheinlich auch so mancher noch vor sich im neuen Jahr. Und nicht zuletzt musste ich denken an den Dichterfürsten von einst, Friedrich Schiller. Ach, wir ahnen vielleicht schon, was er sagte, ins Stammbuch schrieb. Allen Heiratswilligen, ich weiß ja, ob hier jemand heiraten will dieses Jahr, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht noch was Besseres findet. Also prüfen, wir merken wirklich, das gehört zum Leben, wie die Luft zum Atmen. Aber ich fand ganz interessant, dass es ein anderer dann ganz anders ausdrückte, der sagte das so sinngemäß, er sagte, ich finde das total toll, diese Jahreslosung prüft alles und das Gute behaltet. Ich finde, das brauchen wir im Moment, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Wir brauchen das im Moment, wir leben in einer Zeit, wo viele sehr orientierungslos sind. Wir leben in einer Zeit, wo es viele Fake News gibt, also Falschmeldungen, und man muss sie auch prüfen, unterscheiden können. Wie wichtig das tägliche Prüfen auch in der Gemeinde Jesu. Dass Lügen entlarvt werden, zerstörerische Meinungen irgendwo in einem Papierkorb landen, aber nicht in den Herzen der Menschen. Denn hier heißt es ja, das Gute gilt es zu entdecken und festzuhalten. Vielleicht jetzt noch mal zu der Jahreslosung, zu dem Bild. Das ist ja von Eberhard Münch. Es gibt ja immer ganz, ganz viele Darstellungen der Jahreslosung. Eberhard Münch ist ja ein Künstler, Jahrgang 59, also um die 65 Jahre alt. Und hier stellt er ja jemanden dar, wenn man so hineinguckt, der zum einen ganz Ohr ist. Er hört hin. Er hört genau hin, hat man den Eindruck. Er hat auch das Geschwür von verschiedenen Stimmen, da sind so Linien angezeichnet, aber trotzdem hat er ein offenes Ohr. Und dann schaut er auch noch mit wachem Auge. Irgendwie scheint er neugierig zu sein. Das ist kein verängstigter Blick. So, gibt es ja auch bei Prüfung, gerade bei Fahrprüfung, wer da vielleicht ein, zwei Mal durchgefallen ist, der kann das Wort nicht mehr hören dann. Klar, hier ist es gar nicht so dieser verängstigte Blick, sondern mehr neugierig, vielleicht auch wertschätzend. Und grün, so ist das ganze Jahr gehalten, sehen wir ja gerne als Farbe der Hoffnung auch, ein leuchtendes Grün. Aber dann noch quer dieser Lichtstrahl und da kommt etwas hinein, was ja auch in diesem Wort steckt, dass eben der Geist Gottes, vorher steht noch, den Geist Gottes dämpft nicht. Also was auch zu tun hat, dass Gott selber uns auch immer wieder hilft beim Prüfvorgang durch seinen Geist. Und das brauchen wir eben auch für dieses Jahr. Ein offenes Ohr, waches Auge, hoffentlich auch Neugier auf vielleicht was Neues und natürlich immer als Korrektiv auch Gottes Geist und sein Wort. Und da bin ich nochmal hängen geblieben, bevor ich gleich noch konkret jetzt eingehe. Ich habe gedacht, ob nicht Paulus dieses Wort sogar für sich so erlebt hat, ohne dass er vielleicht dieses Wort schon für sich im Herzen damals hatte. Wir sagen ja manchmal, Paulus, da wird jemand vom Saulus zum Paulus und das nimmt man ja manchmal gerne als ein Wort der Bekehrung. Jemand, der ganz gottlos war, der wird jetzt Christ. Aber bei Paulus eigentlich war es ja nicht so 100% so. Der war ja ein gläubiger Mensch, der war ja jemand, der an Gott glaubte. Das war ja nicht jemand, der mit Gott nichts zu tun haben wollte. Aber er hatte eine ganz andere Sicht auf das, was Gott wollte. Er hat in fanatischer Weise Christen verfolgt, weil er das als ihr Lehre sah, weil er in Jesus Christus einen Volksverführer sah und Menschen, die zu ihm gehörten, ins Gefängnis werfen wollte und auch nichts dagegen hatte, wird ja beschrieben, dass er bei der Steinigung des Stephanus, dem ersten Märtyrer, sogar mit dabei war. Ob er sogar beteiligt war, wissen wir nicht. Und dann ist es ja auf dem Weg zu Damaskus, öffnet ihm der Geist Gottes, wer Jesus ist, macht ihm deutlich, dass Jesus der Gekreuzigte auch auferstanden ist und der Messias ist. Deshalb prüft alles auch durch den Geist Gottes, Neues zu entdecken, all das steckt da drin. Nummer drei Spuren, die ich gerne heute legen möchte, bei den vielen Dingen, die man ansprechen könnte. Erstens nochmal prüfen ist eine Notwendigkeit. Und hier geht es ja konkret nicht um den TÜV oder was weiß ich, Gewicht überprüfen. Für Paulus geht es natürlich hier um Glaubenserkenntnisse. Und er sagt, auch das muss sogar überprüft werden. Das ist nicht nur ein, ach, wir können, wir dürfen, wir müssen das immer wieder tun. Wir sollen nicht alles kritiklos übernehmen. Und vielleicht ist es deshalb vielleicht mal hilfreich, dass wir uns vielleicht mal einige Momente hineindenken in die ersten Christen, die damals wohl in Thessalonich gelebt haben. Natürlich können wir das nicht in perfekter Weise, weil wir das viel zu wenig wissen, aber so ein paar Dinge wissen wir daraus. Thessalonich ist ja eine Stadt, Thessaloniki, die um 315, 316 vor Christus erst gegründet wurde von Alexander dem Großen. Und er hat diese Stadt ja seiner Halbschwester, die Thessaloniki hieß, gewidmet. Aber das ist ja noch nicht so wichtig. Paulus und Silas, die kamen dann bei ihrer zweiten Missionsreise dann in diese Stadt. Sie hatten ja das europäische Festland betreten, war ja erst Philippi, das waren die ersten Spuren, auf denen sie waren hier in Europa. Und dann kamen sie dann schon bald nach Thessaloniki. Und wie sie es so oft taten, auch vorher schon in Kleinasien, wenn sie sahen, dass dort auch Juden lebten, die sich in der Regel dann oft auch in einer Synagoge versammelt haben, Geschäftsleute, die es ja damals schon gab, die auch in der Diaspora weltweit, in der damaligen Welt zumindest, zerstreut waren. Dann gingen sie zuerst dorthin und predigten in der Synagoge, predigten dann natürlich auch von Jesus Christus als dem Messias. Apostelgeschichte 17 erzählt davon, wer das mal so für sich mal nachlesen will, das würde jetzt zu weit führen. Aber im Gegensatz zu manchen anderen Orten war hier das Echo sehr gering. Bei den jüdischen Mitbürgern, bei den jüdischen Glaubensgenossen des Paulus kam nur wenig Echo hervor. Im Gegenteil, viele lehnten das ab. Nur wenige der Juden ließen sich zum Glauben an Jesus Christus gewinnen. Aber es waren noch einige, wie dann Paulus später mal sagt, gottesfürchtige Griechen. Also Menschen, die man sonst in Israel als Goyim, als Heiden bezeichnen würden, die aber dann den Glauben an Jesus annahmen. Jetzt könnte man denken, ach, das hat so seine Spuren angenommen, man hat so Paulus durfte mit Silas dann die Gemeinde gründen, aber so einfach war es nicht. Gerade dieser Teil in dieser Synagoge, die ihn ablehnten, die machten einen ziemlich starken Widerstand dann. Oder das kam sogar bis dahin, dass es zu einem Tumult gab, in denen praktisch Paulus und Silas Hals über Kopf diese Stadt, diese junge Gemeinde verlassen mussten. Und damit sie nicht so ganz verwahrlost blieben, diese ganz frische, junge Gemeinde, hatten sie dann etwas später, so schnell es ging, mit Timotheus, einen erfahrenen Mitarbeiter, dorthin geschickt, der aber noch nicht, ich sag mal in dem Sinne, verbrannt war, den man noch nicht kannte und der dann auch in Ruhe dann in dieser Gemeinde so einige Grundlagen noch legen konnte. Und jetzt schreibt Paulus dieser Gemeinde zu Thessaloniki. Aufgrund verschiedener Hinweise gehen eigentlich so die meisten Theologen davon aus, dass genau dieser erste Thessalonicher Brief überhaupt das älteste Schreiben ist, das wir im Alten Testament haben. Die Evangelien vermutlich später entstanden, auch wenn es da auch ganz verschiedene Datierungen gibt. Aber selbst die, die das relativ früh datieren, gehen oft davon aus, dass dieser Paulusbrief das erste ist, was dann später zum Neuen Testament gehört. Wir bewegen uns in der Zeit zu 50 nach Christus. Und wenn man überlegt, dass Christus irgendwo zwischen 30 bis 33 nach Christus gekreuzigt wurde, merken wir, es sind noch keine 20 Jahre später, dass dieser Brief entstanden ist. Ich sage uns das deshalb, weil wir vielleicht dadurch etwas spüren, diese Gemeinde ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes noch in den Kinderschuhen. Die hatten noch kein fertiges Neues Testament. Da konnte kein Gideon hingehen und sagen, hier, bitte, möchtet ihr eine Bibel? Und Wycliffe erst recht nicht, dass sie das übersetzt haben. Das war gar nicht möglich. Es gab noch nicht das Neue Testament in der Form. Es gab sicherlich schon eine Menge Grundlagen, die damals Paulus, Silas und Timotheus gelegt haben, dass sie ihnen vieles gerade aus dem Leben Jesu erzählt haben, weitergebracht haben. Vielleicht gab es damals schon Schriften, von denen wir nichts wissen. Aber es gab noch nicht das, was wir so fertig haben als Neues Testament. Und jetzt kann man sich ja natürlich vorstellen, dass da nun Paulus besonders sorgfältig umgehen wollte mit dieser Gemeinde und sagen wollte, lasst euch nicht von frommen Rattenjägern oder Fängern den Kopf und euer Herz verdrehen. Oder von manchen möchte gern Propheten, prüfet alles. Prüfet alles und das Gute behaltet. Hab mir gedacht, wir sind vielleicht heute sogar in einer fast vornehmeren Situation, denn wir haben mittlerweile ein neues Testament. Wir haben bewährte Bekenntnisse der Kirche. Wir wissen aus den vier Evangelien, was Jesus gesprochen, gelehrt hat, zumindest viele, viele Dinge und können uns vielleicht sogar manches Bild besser machen als vielleicht damals diese jungen Christen in Thessaloniki. Grundfrage natürlich trotzdem, auch für uns immer wieder bis heute, diese Frage, passt das, was wir hören zu dem, was über den Glauben gesagt wird, zu dem, was zu Jesus Christus gesagt wird, was von ihm gepredigt wurde, was er vorgelebt hat. Ich habe ja gesagt, es ist notwendig zu prüfen. Es ist wirklich ein Muss. Denn es ist, glaube ich, wie bei der Medizin. Keiner würde ja bezweifeln, dass Medizin was Gutes ist, gerade für kranke Menschen. Aber wir wissen auch, wenn man die falschen Tabletten nimmt, kann es schlimm enden. Oder wenn man eine Überdosis nimmt, dann kann es sogar sein, dass ein Mensch sich vergiftet oder dass er an einer falschen Behandlung stirbt. So kann es auch sein, wenn das Evangelium entstellt wird. Mir kamen sofort mehrere Beispiele. Ich möchte nur an eine Sache erinnern. Das hat uns jetzt in diesem Jahr ja beschäftigt. Zumindest einige aus der Gemeinde haben sich da mitnehmen lassen. Wir haben uns ja nochmal beschäftigt mit der Barmener Erklärung. Also die Erklärung, die 1934 ja entstanden ist von der bekennenden Kirche, von der damaligen bekennenden Kirche, Karl Barth und anderen, haben sogar gehört, dass Spuren bis zu Karl Wilhelm Dahm ja sogar hierhin, also Wilhelm Dahm auch zur Gemeinde gehen, der da auch schon einiges wusste und mit dabei sein konnte bei der Vorbereitung. Aber eine der Thesen, die erste heißt ja gleich, und man hat sich abgrenzen wollen, ja damals von den Nazi-Christen, von den deutschen Christen, dass Christus, wie er in der Heiligen Schrift bezeugt wird, das eine Wort Gottes ist, das wir zu hören, das wir zum Leben und Sterben, zu vertrauen, zu gehorchen haben. Und warum? Weil es eben damals diese falsche Lehre gab, dass die Bibel auseinandergepflückt wurde, dass man versuchte, alles Jüdische rauszunehmen, dass Jesus plötzlich nicht mehr der Sohn Gottes war, der Messias, der aus dem Alten Testament lange schon angekündigt, sondern irgendwie nur noch ein germanischer Held. Man hat nur noch ein paar Spuren hinterlassen. Im Grunde wurden damals ja erst manche Pastoren und Pastoren gab es ja kaum wach. Man hat praktisch so erstmal entdeckt, was da jetzt wirklich passiert. Deshalb, wir merken das an solchen Sachen manchmal besonders in solchen Krisensituationen, wie wichtig ist es wirklich zu prüfen, dass das ein Muss ist, eine Notwendigkeit und nicht nur irgendwas, wo man sagt, naja, sollen die sich mal den Kopf zerbrechen, ist nichts für mich. Das nächste, was aber Paulus sagt, und das ist ja interessant, weil es ja nicht nur Paulus sagt, sondern Gott auch durch Paulus uns sagt, Gott traut allen Nachfolgern Jesus es zu prüfen. Auch hier hat man ja lange anders gedacht, hat gedacht, das dürfen nur die studierten Theologen, das dürfen vielleicht nur Leute, die sich lange mit der Schrift auseinandergesetzt hat. Bis zum Mittelalter hat man alles Mögliche vermieden, dass in den Händen der einfachen Leute die Bibel kam. Gut, sie hätte vielleicht auch vielen gar nicht genutzt, weil viele ja noch gar nicht lesen konnten zu der Zeit. Aber es hätte auch Menschen gegeben, die durchaus die Bibel hat lesen können. Deshalb, als das mit Luther verbreitet wurde, wurden auch die Bibeln sehr, sehr schnell verbreitet. Aber bis dahin hat man gedacht, es darf nicht in falsche Hände kommen, das wird falsch ausgelegt. Bis Martin Luther und mit ihm die Reformatoren das genau anders umdrehten, sagten nein. Ein Todesstoß genau gegen dieses falsche Denken, dass wirklich alle auch das Recht und die Möglichkeit haben müssen, auch etwas zu überprüfen, was die Grundlagen des Glaubens sind. Dass man von mündigen Christen sprechen darf. Martin Luther hat es zum Beispiel an einer Stelle auch so begründet, dass er sagte, meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Und das gilt ja nicht nur den gelehrten Theologen, sondern jedem, der angefangen hat, auf Gottes Wort zu hören, der hört hinaus, hört heraus, ob hier Gott spricht oder ob irgendwelcher Unfug gepredigt wird. Ist vielleicht nicht in jedem Fall immer so ganz so einfach, denn wir wissen, die Bibel ist natürlich kein Rezeptbuch. Das merkt man manchmal in konkreten Fragen. Wenn man sagt, ich will in der Bibel mal gucken, was ich am 23.02. wählen soll, wird schwierig, ne? Und selbst wenn jemand sagt, ich will mal gucken, ob in der Bibel eine Spur ist, dass wir das 130-Tempolimit einführen, wird auch Probleme haben. Es gibt über viele Fragen, die uns heute beschäftigt, keine klare Antwort. Deshalb wird es immer wieder ein Ringen geben nach Antworten. Aber die Grundspuren, glaube ich, merken wir schon, wo es darum geht, was Jesus gedacht, was er gelebt hat, was er vorgelebt hat. Da spürt man ganz oft, ob das was mit dem Geist Gottes zu tun hat, was da jemand predigt, weitersagt, schreibt oder auch nicht. Und noch ein letztes, ein kurzer Gedanke, der mich so zumindest nochmal hier ein bisschen rausgefordert hat. Das war nämlich, dass hier dann steht, prüfet alles und das Gute behaltet. Jo, aber es hätte auch anders geschrieben sein können. Man hätte ja auch sagen können, prüfet alles und wenn ihr merkt, da stimmt was nicht, dann meckert los und mosert. Und so tun wir es ja auch oft. Man hat so den Eindruck, dass bei manchen das immer so ist, wenn sie was entdecken, wird erst gemeckert und gemosert und nicht das Gute behalten. Mir kam da selbst noch mal etwas in den Sinn, schon lange her, als ich studiert habe, hatten wir mal in Erlangen so einige Abende, das waren so von Studenten, aber auch hatten auch Gemeinden mitgemacht, mit Johannes Hansen, vielleicht so die Älteren kennen den vielleicht noch. Später Birgit Winterhoff, die ist uns vielleicht hier ein bisschen mehr bekannt, war ja später Nachfolgerin am Missionarischer Dienste. Johannes Hansen, ganz ausgesprochen ausgezeichneter Prediger. Und ich weiß noch, dass wir so 4 Abende hatten mit ihm und dem Liedermacher Clemens Bittlinger. Auch das war damals noch was Revolutionäres, so eine ganz andere Musik, eben nicht irgendein Kirchenchor oder so. Und er hielt eine ganz, ganz tolle Predigt am zweiten Abend. Man konnte die Stecknadel, hätte man fallen hören können. Und man merkte, dass Menschen auch angesprochen waren. Man konnte am Platz merken, wie einigen sogar die Tränen kamen. Und als er fertig war, was passiert? Ein älterer Herr stampft nach vorne. Das haben natürlich nicht alle mitbekommen. Und er hat gemotzt wie ein Rohrspatz, dass der Johannes Hansen noch zugelassen hat, dass da so eine komische Musik ist. von diesem Clemens Mittlinger mit Musik und dann war noch Rhythmus dabei. Der wäre wahrscheinlich jetzt ganz ausgefallen, wir waren ja noch viel weiter besetzt heute. Das war für ihn unmöglich. Und das war für uns, ich habe damals so ein bisschen mehr im Kleinen mitgearbeitet, ganz schlimm. Wir merkten, es waren Leute da, die wollten wirklich mit Johannes Hansen reden über den Inhalt. Die waren angesprochen. Aber jemand anderes hatte nichts anderes zu tun, als ihn auszubremsen und mit solchen Fragen zu kommen. Deshalb habe ich gedacht, ja, das sollen wir im Blick behalten. Das Gute behalten, darum geht es. Das soll der Schwerpunkt sein, das Gute auch zu behalten. Nochmal zu denken an dieses Bild von Eberhard Münch. Diese offenen Ohren oder das offene Ohr, das wache Auge, die Neugier. Ja, das darf wirklich sein, wo ich vielleicht auch Neues entdecke im Glauben. Vielleicht auch neue Ideen kommen. In einer Zeit, wo wir merken, wo immer weniger Menschen auch mit Kirchen und Glauben zu tun haben. Und wir entdecken, das hat wirklich auch, ich widerspreche nicht dem Geist Gottes, dann wirklich auch fröhlich offen zu sein, zu prüfen, und vielleicht das als eine Chance zu sehen, vielleicht wieder ganz neue Menschen zu erreichen oder uns selber auch ansprechen zu lassen, wo wir vielleicht selber Gott aus dem Blick verloren haben. Vielleicht entdecken wir auch in diesem Jahr manche Wundertüte Gottes, die so auch in diesem Jahr stecken kann, in manchen Gedanken, in manchen Predigten, in manchem, was wir lesen. Ich denke, das ist es, was Gott eben möchte, dass wir immer wieder auch offen bleiben für das, was er uns in der neuen Zeit auch sagen will. Aber dass wir trotzdem aufpassen, wo sind Dinge, die führen von Gott weg, und da auch das Wort erheben. Normalerweise endet eine Predigt mit Amen. Ich habe mir gedacht, eigentlich, wenn man es ernst nimmt, dürfte das gar nicht so sein, muss die Gemeinde immer sagen. Wenn sie einverstanden ist, wenn sie sagt, hast Mist geredet, dann sagt man lieber nichts. Aber eigentlich die Gemeinde ist die, die das Amen sagt. Die sagt, jo, so sei's. Und nicht der Pastor alleine. Nehmen wir das mal mit. Und jetzt singen wir zusammen. Okay, danke.
Jesus, I went to Kairos.
Ich möchte jetzt gern mit uns beten und wem das möglich ist, bitte ich aufzustehen. Lieber Herr, du willst uns auf unserem Lebensweg begleiten und leiten. Und deswegen steht ja auch in deinem Wort, dass wir alles prüfen sollen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch im neuen Jahr das Gute vom Unguten zu unterscheiden. Und ich möchte dich jetzt im zu Ende gehenden Jahr, möchte ich dir auch danken, dass du an unserer Seite warst. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, dann sehen wir, wie viel Krieg, Leid und Hass da auch ist. Und wir möchten dich immer wieder um Frieden und Gerechtigkeit bitten. Und ich möchte dich auch bitten, dass wir in unserem ganz persönlichen Umfeld Friedensstifter sind. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, fassen wir in dem Gebet zusammen, das du uns geschenkt hast. Vater unser. Wieder Platz nehmen. Und wir singen jetzt das Lied, das ist unser König. Und ja, das möchte ich auch noch mal sagen, dieser König, dieser Herr, den wir gerade auch angebetet haben, der ist auch die Richtschnur und an dem sollten wir alles festmachen und auch prüfen und ja, den möchten wir auch mit dem nächsten Lied noch mal anbeten.
Thank you.
Ja, ich habe jetzt noch ein paar kurze Abkündigungen. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Wohnungslosenarbeit der Diakonie und das Café Patchwork sowie für den Freundeskreis diakonischer Arbeit in unserem Kirchenkreis. Da gehört auch zum Beispiel die Hospizarbeit dazu. Wir laden herzlich ein zum ersten Gottesdienst im neuen Jahr am 5. Januar um 10 Uhr in der Kirche Holzhausen. Pfarrer Heuschneider hat bis zum 8. Januar Urlaub. Die Vertretung hat Pfarrer Brakensieg. Und ich möchte heute die Gelegenheit gern mal nutzen, so zum Ende des Jahres, mal allen zu danken, die diese Gottesdienste gestalten und auch möglich machen. Den Singteams und den Musikern, allen in der Technik, den Predigern, besonders Pfarrer Heuschneider und Pfarrer Brakensieg und unseren Küsterinnen. Und ich finde, das ist auch mal ein Applaus wert. Dankeschön. Und wir singen jetzt noch ein Lied vom Segen, von guten Mächten.
Oh,
möchte uns noch unter den Segen Gottes stellen und soweit möglich bitte ich Sie auch dazu aufzustehen. Der Herr segne euch das neue Jahr. Er gehe euren Vorhaben voran und führe euch. Er treffe euer Herz mit seinem Wort und bewahre euch vor Unheil und Missmut. Erfülle eure Häuser und Familien mit seinem Frieden. Amen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen.